Der Predigttext, der uns für diesen Sonntag verordnet ist, steht im Matthäusevangelium Kapitel 12. Einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern sprachen zu Jesus: Meister, wir möchten gern ein Zeichen von dir sehen. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht fordert ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, es sei denn das Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird auch der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Die Leute von Ninive werden auftreten beim jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen. Denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Und die Königin aus Saba wird auftreten beim jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und wird es verdammen. Denn sie kam vom Ende der Erde, um Salomos Weisheit zu hören. Und siehe, hier ist mehr als Salomo. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Liebe Gemeinde, bevor man miteinander konstruktiv reden kann, da muss man auch mal seinen Ärger aussprechen können. Sonst geht das schwer. Und ich fühle versteckten Ärger über Jesus. Versteckt, weil darf man sich denn über Jesus ärgern? Ärger ist ein Gefühl persönlicher Betroffenheit. Irgendwie ist man getroffen. Und das ist ja erstmal positiv, dass ich für mich sage, ich bin von dem Wort Jesu getroffen, betroffen. Deshalb ist dir das beim Hören des Predigttextes ebenso ergangen oder anders? Fühlst du dich getroffen? Meine Betroffenheit hängt mit meiner Bindung an das Wort der Schrift zusammen. Und meine Bindung besteht darin, dass ich entschlossen bin, nicht nur die Worte sozusagen vom guten Hirten, der immer für uns da ist, zu hören, sondern ich bin auch entschlossen, sowas zu hören. Ihr seid ein böses und ehebrecherisches Geschlecht. Und da muss ich eine innere Kraft aufwenden. Ich will nämlich der Versuchung widerstehen, mich herauszureden, so als wäre das für mich nicht so ganz relevant, oder herumzureden. Ich könnte das ja machen. Ich könnte zum Beispiel sagen, es ist sehr deutlich, Jesus meint hier die Pharisäer, diese Heuchler. Oder ich könnte sagen, es ist offensichtlich, Jesus meint hier das Volk Israel. Und dann haben ja die Juden auch den Heiland gekreuzigt. Ich könnte auch sagen, ich persönlich habe mich ja zu Jesus bekehrt. Jesus spricht ganz klar hier zu den Unbekehrten. Wenn ich dermaleinst, vielleicht ist es morgen oder in 20 Jahren, vor Gottes Gericht muss, dann will ich ins Paradies und nicht in die Hölle zu Satan. Wie gesagt, morgen oder in 20 Jahren. Aber da ärgert mich das eben irgendwie, wie Jesus hier auftritt und sagt, und die Leute von Ninive und die Königin von Saba werden auftreten beim Gericht und dieses Geschlecht verdammen. Will ich nicht. Ich will nicht verdammt werden. Und da schwingt plötzlich so was Seltsames mit. Seltsam. Es kommt mir vor jetzt plötzlich, als wäre mein Vertrauen zu Jesus nicht mehr wie Öl in der Kraftmaschine des Glaubens, sondern wie Sand. Es knirscht. Jesus spricht von Gericht und Verdammnis zu Juden. Erstmal. Also zu Menschen aus Gottes Volk. Und das waren Leute, die waren sich nicht ganz zu Unrecht ihrer Errettung und Rettung gewiss, denn sie waren erwählt. Sie wussten, wir gehören dazu. Sie waren sich ihres Heiles sicher. Also knüpfe ich mal dort an den Punkt Heilsgewissheit. Wie steht's bei dir? Bist du im Herzen gewiss, nicht in der Denke, im Herzen, dass du Eintritt in Gottes neue Welt finden wirst? Bist du da gewiss? Für mich persönlich sage ich, ja, bin ich gewiss. Ich bin gewiss, weil ich durch meinen Glauben an Jesus gerettet bin. Ich könnte auch, ehrlich gesagt, ohne diese innere Gewissheit der Zugehörigkeit gar nicht in Freude und Frieden meinen Weg als Christ gehen und leben. Und weil auch ich gewiss bin, wie die Leute, die angesprochen sind von Jesus, gehöre ich sozusagen schon dadurch mit zu den Angesprochenen. Uns verbindet die Gewissheit. Gott schenkt uns mal das Paradies. Und dass Jesus das plötzlich hier wieder in Frage stellt, und zwar ziemlich klar, das mag wohl mein Ärger sein. Aber für die Zuhörer damals, da war das nicht nur ein bisschen Ärger, das war noch viel provokanter. Denn die Juden, insbesondere die Schriftgelehrten, Pharisäer, die lebten in der festen Überzeugung, nur, und zwar ausschließlich nur das von Gott erwählte Volk hat Zugang zu Gott. Und jetzt hören sie Jesus und er dreht plötzlich alles vollkommen um. Er sagt, Menschen aus anderen Völkern, die Heiden, die werden angenommen. Aber dabei bleibt's nicht. Sondern die Heiden, die Fremden, die gar nicht dazugehören, die bekommen sogar richterliche Autorität von Gott über das Volk Gottes. Und die bekommen die Autorität, die zu verdammen. So, mein Ärger habe ich gesagt, ne? Und nun mal, und den Ärger der Pharisäer und Schriftgelehrten auch, und nun mal zu der Geschichte. Jesus hat sich auch geärgert. Der war schon wütend, und zwar über die hintermiese Art. Wir sagen heute mal so geklettet, indirekte Kommunikation. Also die hintermiese Art, wie sie sozusagen Jesus artig Meister nennen und ihn sozusagen nur auflaufen lassen wollen. Das fühlt man doch im Bauch. Sie sagen, Meister, wir wollen von dir ein Zeichen sehen. Da fühlt man schon bei dem Satz, wie Jesus die Suppe hochkocht. Das fühlt man. Da muss man nichts weiter verstehen. Dass Jesus sozusagen innerlich denkt, seit wann ist denn die Sache mit Gott und seiner Liebe und meiner Hingabe für die sündigen, verlorenen Menschen, seit wann ist denn das eine Zirkusmaneche? Da geht's ja nur um Beifall, Pfiffe und Lachen. Als müsste Gott was tun. Und das zieht sich durch das Neue Testament, diese Haltung. Selbst als der Sohn Gottes für die Rettung der Sünder am Kreuz hängt, ist es für die meisten nur ein Schauspiel. Auch in seiner Todesstunde noch wollen sie nur ein Wunder sehen. Zitat: Er hängt am Kreuz und die unten rufen: Hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist. Steig herab vom Kreuz. Anderen hat er geholfen, kann sich selber nicht helfen. Ist er der König von Israel, steige er hier vom Kreuz herab. Wenn er das tut, dann wollen wir an ihn glauben. Jesus verweigert sich und sagt, es gibt keine Wunder. Und jetzt fühlt man schon diesen Ärger. Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht fordert ein Zeichen, Klammer auf, das ist eine Frechheit, Sondershausen. Und es wird ihm kein Zeichen gegeben werden. Zur Erklärung oder Verdeutlichung, ehebrecherisch, da spricht hier Jesus nicht von einem Seitensprung, also sozusagen einem moralischen Fehltritt eines Verheirateten oder Unverheirateten, sondern er spricht von dem Bund, von der Ehe mit Gott. Ehebruch meint er Untreue zu Gott. Und bei diesem Gedanken, Untreue zu Gott, da schwenkt sozusagen der Fokus unserer inneren Kamera wieder rum. Und wir betrachten unsere Kirche, die Gemeinschaft der Gläubigen. Wir betrachten uns, die Gemeinde. Wir schauen auf unsere Gemeinde oder auf uns. Durch die heilige Taufe haben wir einen Bund. Durch die heilige Taufe ist jedem unter uns der höchste Ehrentitel verliehen, der im Himmel möglich ist. Und zwar der Ehrentitel Kind Gottes. Mit diesem Bund ist ein Familienverhältnis besiegelt. Kind Gottes. Und? Treue und Gehorsam? Fragezeichen. Wir müssen da nicht weit schauen. Wir müssen nicht weit blicken und suchen, sondern nur mal auf die 10 Sätze, die 10 Gebote. Schauen wir mal hin, gucken mal, checken das mal durch. Du sollst nicht töten. Ja, das versteht sich doch von selbst. Na, das ist doch klar. Das ist doch gesellschaftlicher Konsens. Da sind wir uns doch alle einig. Warum werden in Deutschland jedes Jahr 120.000 Kinder im Mutterleib getötet? Das, wir sagen nichts. Zum 5. Gebot hat Jesus gesagt, für die, die an Gott glauben, gilt, wenn du zu deinem Mitmenschen, du Idiot, sagst, bist du vor Gott ein Totschläger. Du sollst nicht lügen oder stehlen, neidisch sein, versteht sich doch von selbst. Und die Steuererklärung, das Tratschen über andere, das neidische Schielen, was jemand der andere verdient, die ganze Sammlung von Halbwahrheiten, die durch unser Gehirn geistert. Beim 3. Gebot, da wird der Ehebruch ganz offensichtlich, denn beim 3. Gebot widerspricht die Gemeinde Gottes ganz offensichtlich der Weisung Gottes. Die Gemeinde sagt ganz eindeutig, das 3. Gebot, das gilt für mich nicht in Form von, ich muss doch nicht jeden Sonntag in die Kirche rennen. Ich bin froh, wenn ich mal sonntags meine Ruhe habe. Und dass der Sonntag für den Gottesdienst frei wäre, eventuell sein Leben etwas ändern? Wir sollten mal überlegen, wir sollten in unserem Leben so wenig wie möglich das tun, was wir mal vor Gott bereuen werden. Und wenn wir das 3. Gebot übertreten, das werden wir gewiss bereuen. Denn hier können wir das sagen, aber vor Gott können wir nicht sagen, wenn wir da stehen können, sagen, Herr, das musst du doch verstehen, ich hatte am Sonntag keine Zeit, unter deinen Segen zu kommen und dein Wort zu hören. Ich hatte auch keine Zeit, das heilige Mahl zu empfangen, das Geheimnis des Glaubens. Und ich hatte keine Zeit, auch mich vor dir schuldig zu bekennen und die Gnade zu empfangen. Ich hatte keine Zeit, auch für die anderen zu beten. Das musst du doch verstehen. Ich hatte so viel zu tun und ich war dann total müde. Und das ist immer so gewesen. Du hast ja Verständnis, Herr. Ob das so ist, ob Gott Verständnis hat, dass wir von 168 Stunden, die er uns schenkt, nicht mal 2 Stunden haben und wir sagen, ja, das ist jetzt auch nicht so wichtig. Das ist ein ganz offensichtlicher Widerspruch gegen das, was Gott will. Und weil wir das nicht mal als Sünde erkennen, bleibt es bei uns hängen und belastet unsere Gemeinde. Das Evangelium findet keinen freien Raum. Wenn nämlich das Gebot nur 1/3 aller Gemeindeglieder beachten würden und kommen würden, dann wäre das so ein starker Strom hierher, dass wir keine Evangelisation machen müssten, sondern alle wären neugierig und sagen, da müssen wir mal hingehen. Weil aber den Getauften der Sonntagsgottesdienst den meisten relativ egal ist, sagen die Außenstehenden, ja, das ist auch nichts Besonderes sein. Aber Jesus hat gesagt, ihr sollt meine Zeugen sein. Und das Zeugnis des getauften Christen ist zuerst, dass er in die Gemeinde kommt. Durch sein Kommen gibt der Herr ein Zeugnis für die anderen. Und wenn er nicht kommt, ein schlechtes Zeugnis. Das ist Sünde. Verachtung des Rufes Gottes. So, das war meine Ansprache. Und jetzt mal ins Herz gucken. Gibt es jemand unter uns, der darüber Ärger fühlt? Wenn das so ist, dann ist er in guter Gesellschaft. Mit den Pharisäern, mit Jesus, mit mir. Und wenn wir an den Ärger weiter anknüpfen, der sich wie ein roter Faden durch die Predigt zieht, dann machen wir mal an dem Punkt weiter. Könnten wir uns vorstellen, nur mal vorstellen, dass sich Gott auch ärgert über uns, dass er wütend und zornig ist. Ich bin nicht einfach so auf diesen Gedanken gekommen, sondern dieser Gedanke liegt ja nahe, wenn Jesus sagt, wie es den Zuhörern beim Gericht ergehen wird. Er sagt, dieses harte Wort, die werden verdammt werden. Und da ist in mir der Wunsch und ich glaube in jedem von uns, dem Zorn Gottes zu entrinnen. Also wenn ich das nicht fühle, wenn ich sage, das glaube ich nicht, das ist mir jetzt mit dem Zorn Gottes, dann ist die Predigt sozusagen hier zu Ende. Aber wenn ich den Wunsch verspüre, dem Zorn Gottes zu entrinnen, dass sozusagen die Sache mit mir und Gott zum Frieden kommt, dann lohnt es sich noch 3 Minuten zuzuhören, wie Jesus sagt, wie das gehen kann, dem Zorn Gottes, wie das abgewendet wird. Und da führt Jesus, das ist die einzige Stelle im Neuen Testament, wo Jesus so davon spricht, da führt er das Beispiel Ninive und die Königin von Saba an. Das war den Zuhörern bekannt, die Geschichten. Und mit Ninive war das so, Gott spricht zu dem Propheten Jona, geh nach Ninive, predige der Stadt auf dem Marktplatz, in 40 Tagen geht eure Stadt unter, weil ihr so gottlos seid. Und da erzählt die Geschichte, die antike Metropole, diese Megastadt, die lächelt nicht, und sagt, was ist denn das für ein Spinner hier? Es geschieht etwas Erstaunliches. Der König, der Hofstaat, die Bevölkerung, die sind zutiefst erschrocken und tun etwas, was nicht so oft geschieht. Sie bekennen ihr eigenes Leben, ihren ganzen Lebensvollzug, den sie bisher gegangen sind, als gottlos und gottfern. Und sie sagen, das muss sich was ändern. Und da beginnt eine 40-tägige Fastenzeit. Und da wird erzählt, daraufhin verschonte Gott die Stadt. Meint, von der Predigt betroffen gehen diese Menschen, die verlassen ja nicht ihre Stadt, aber sie gehen einen langen Weg nach innen. Und dieser lange Weg nach innen ist sozusagen die Prüfung des eigenen Lebens am Maßstab Gottes. Stimmt mein Leben überein und wo nicht? Und das dauert. Und dazu ruft dich das Wort Gottes heute, dass du dein eigenes Leben am Maßstab Gottes prüfst. Das ist der erste Bußschritt nach innen. Das zweite Beispiel, Jesus, die Königin aus Äthiopien, die Königin von Saba. Da sagt Jesus, sie kam vom Ende der Erde Salomos Weisheit zu hören. Also die Königin ließ ihre Alltags- und politischen Geschäfte liegen und machte sich auf eine lange Pilgerreise von Afrika bis nach Kanaan. Und am Ende dieser Reise wird erzählt, fand sie zum Glauben an Israels Gott. Und sie bekannte dann öffentlich vor Israels Hofstaat, ich lese mal ihr Bekenntnis vor, gelobt sei der Herr, dein Gott, der an dir wohlgefallen hat, sodass er dich auf den Thron Israels gesetzt hat. Weil der Herr Israel lieb hat ewiglich, hat er dich zum König gesetzt, dass du Recht und Gerechtigkeit übst. Buße vor Gott hat einen inneren Weg, mein Leben im Licht des Wortes Gottes, und einen äußeren Pilgerweg am Sonntag zum Gottesdienst. Also zur Umkehr finden, durch das Wort Umkehr finden am Wort. Am Ende der Predigt geht es mir jetzt so, mein Ärger ist verflogen. Und eurer? Der letzte Satz meiner Predigt soll heißen, Christus spricht, selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Amen.